Mama Carlotta wandte sich ab und schob die Friedhofspforte auf. Kaum hatte sie sie hinter sich geschlossen, breitete sich die Stille vor ihr aus. Dieser Ort war auch dann ruhig, wenn um ihn herum der Lärm brandete. Immer wenn Carlotta Capella zum Grab ihrer Tochter ging, war diese Stille in ihr. Dann schrie nicht mal mehr die Frage in ihrem Kopf, warum dieser unaufmerksame Fahrer ausgerechnet in dem Moment die Gewalt über seinen LKW verloren hatte, als Lucia ihm entgegengekommen war. Der Wenningstedter Friedhof besaß kein Gräberfeld, auf dem sich ein Grab ans nächste anschloss. Nein, dieser Friedhof war ein Garten mit einer großen, von Bäumen bestandenen Grünfläche. Für Mama Carlotta war es ein großer Trost, durch diesen Garten zu gehen, der für die Toten angelegt worden war. Und als sie vor dem weißen Stein stand, der Lucias Namen trug, konnte sie ihn sogar anlächeln. Unhörbar erzählte sie ihrer Tochter, dass Caroline und Felix etwas ungeheuer Interessantes vorhatten. »Du hättest es ihnen doch auch erlaubt, Piccola mia. Enrico ist ja immer so...« Ihr fiel die Vokabel für altmodisch nicht ein, aber Lucia würde schon verstehen, was sie meinte. Und sie würde sich da oben im Himmel auch nicht darüber wundern, dass ihre Mutter vor ihrem Grab in Gedanken Deutsch mit ihr sprach. Mama Carlotta wusste, dass Lucia eine Sylterin geworden war, dass sie hier ihre Heimat gefunden hatte und glücklich gewesen war. Wenn sie in Umbrien mit Lucia Zwiesprache hielt, geschah das immer in ihrer Muttersprache. Auf Sylt jedoch redete Mama Carlotta mit ihrer Tochter Deutsch. »Nun werde ich mal sehen, ob die Kinder Erfolg haben bei diesem Casting. Sie wollten nicht, dass ich sie begleite. Aber glaubst du, dass sie etwas dagegen haben, wenn ich mal schaue, was sich dort so tut? Ganz unauffällig, was meinst du?« Sie wartete eine Weile, dann war sie sicher, Lucias Zustimmung zu spüren. »Nur ein kurzer Blick, das wird schon nicht so schlimm sein.« Bevor sie sich abwandte, machte sie ihre Tochter noch auf etwas aufmerksam, was sie am Grab ihres Mannes versteckt hätte. »Ich habe mir Stiefeletten gekauft, Lucia, was sagst du dazu?« Ihre Tochter hatte an den Füßen ihrer Mutter nie etwas anderes gesehen als Pantoletten, weiße im Sommer und schwarze im Winter. Seit dem letzten Sommer besaß Mama Carlotta jedoch helle Sneakers und seit 2 Tagen modische Stiefeletten, die Caroline ihr empfohlen hatte. Dass sie mittlerweile auch auf das Schwarz, die Farbe der italienischen Witwen, verzichtete, auf Sylt eine Hose trug und sogar die Benutzung von Lockenstab und Lippenstift gelernt hatte, wusste ihre Tochter längst. Die Verwandlung von der dicken italienischen Mama, die seit dem 30. Geburtstag einen Haarknoten trug, in eine mollige Mitfünfzigerin, die hübsch anzusehen war, mit ihren kurzen, grau durchwirkten Locken und den blitzenden, dunklen Augen, wollte sie auf keinen Fall mit dem Tod ihres Mannes im Zusammenhang gebracht wissen. Wenn in ihrem Dorf eine diesbezügliche Bemerkung gemacht wurde, war sie mit einer Korrektur schnell bei der Hand. Schließlich besuchte sie seit Dinos Tod regelmäßig die Insel Sylt, um sich um ihre Enkelkinder zu kümmern. Und dort ging es so schick und mondän zu, dass man gar nicht umhin kam, sich der Eleganz ein wenig anzupassen. Das war der Grund für ihre Veränderung. Da ließ sie sich von den anderen Frauen in ihrem Dorf nichts einreden. Als sie davon überzeugt war, dass ihre Tochter diese sensationelle Anschaffung gebilligt hatte, ging sie zur Friedhofspforte zurück. Unsichtbar würde sie sich machen. Kein Mensch würde merken, dass sie sich diesem Casting näherte, um ein bisschen davon mitzubekommen. Tabakrauch waberte durch den Raum, vermischt mit Knoblauchduft. Gelegentlich erklangen Gelächter und Gläserklirren und geredet wurde für friesische Verhältnisse viel und laut. Von der Atmosphäre einer Trattoria zu sprechen, wäre übertrieben gewesen, aber die Vorspeisenplatten auf den Schreibtischen vermittelten doch ein wenig italienische Lebensart und die Polizeibeamten begleiteten jede Geste mit Prego und Grazie, was noch beim 10. Mal für Heiterkeit sorgte. Rudi Engdahl, der seinen Geburtstag feierte, hob das Glas.
»Ein Hoch auf die Schwiegermutter von Hauptkommissar Wolf«, rief er.
Ohne sie hätten wir zwar Bier und Schnaps, aber nichts zu essen.
Als Mama Carlotta gehört hatte, dass Polizeiobermeister Engdahl seinen 50. Geburtstag feierte, hatte sie sich umgehend an die Arbeit gemacht. Alkohol auf nüchternen Magen ist ungesund, hatte sie erklärt, womit sie zweifellos recht hatte. Allerdings schien Erik der Genuss von Alkohol in Kombination mit italienischen Vorspeisen nicht wesentlich gesünder zu sein. Wenn er in die glasigen Augen seiner Mitarbeiter sah und versuchte, die Worte zu verstehen, die von ihren schweren Zungen rollten, konnte er nicht erkennen, dass dieser Umtrunk anders verlief als alle anderen vorher, die ohne Antipasti hatten auskommen müssen. Erik ärgerte sich, dass er diese Feier am helllichten Tag nicht verhindert hatte und brachte unauffällig ein paar Akten in Sicherheit, als er sah, dass Vetterich, der Chef der Spurensicherung, Schnaps darauf verschüttete. Und als Rudi Engdahl zum mindestens 7. Mal die Schnapsgläser nachfüllte, fragte er seinen Assistenten flüsternd:
»Haben Sie wirklich die Eingangstür abgeschlossen? Wäre ja peinlich, wenn ausgerechnet jetzt jemand käme.«
Sörens rundes Gesicht mit den glänzenden roten Wangen hatte sich von Stunde zu Stunde tiefer verfärbt.
»Die Tür ist zu.«
Und Dr. Hillmuth, der trinkfeste Gerichtsmediziner, fügte hinzu:
»Es ist doch zurzeit nichts los, die Vorsaison beginnt ja gerade erst.«
Erik nickte und kippte den Schnaps, den Engdahl ihm gerade eingeschenkt hatte, unauffällig in eine der Topfpflanzen. Hoffentlich würde es auf Sylt in den nächsten Stunden keinen Verkehrsunfall geben, der die Kollegen vom Streifendienst voll in Anspruch nähme. Sie hatten nämlich versprochen, Rudi Engdahl und seine Geburtstagsgäste nach Hause zu bringen, wenn der Umtrunk vorbei war. Schon jetzt gab es keinen mehr unter ihnen, der fahrtüchtig war. Schlimmer. Die meisten von ihnen waren kaum mehr in der Lage, einen zusammenhängenden Satz zu formulieren, und gelacht wurde mittlerweile über die Fliege an der Wand. Das Gröhlen der Geburtstagsgäste weckte den Kollegen Enno Mierendorf, der soeben den Kampf gegen die Müdigkeit verloren hatte und Anstalten machte, vom Stuhl zu sinken. Schlagartig erinnerte er sich, an welchem Stand der Unterhaltung er sich geistig aus dem Staub gemacht hatte.
»Ja, fällt mir auch ein guter Witz ein. Also, kommt ein Mann zur Polizei.«
Mierendorf glaubte zunächst, die jäh einsetzende Stille hätte mit dem allseitigen Interesse an seinem Witz zu tun. Dann aber ging ihm auf, dass das Telefon zu läuten begonnen hatte. Erik, der jeden zweiten Schnaps in der Topfblume entsorgt hatte, erkannte etwas schneller als alle anderen, dass Schwierigkeiten auf sie zukommen könnten. Er ging zum Telefon und legte den Zeigefinger auf die Lippen, ehe er den Hörer abnahm. Das Gespräch dauerte nicht lange. Eriks Gesicht sprach Bände.
»Die Küstenwache hat gerade eine Leiche aus dem Wasser gezogen. Und es sieht nicht nach einem Unfall aus.«